Der Gewissheitstest, der Gebetstest, eigentlich drei Punkte, die das unterstützen, die drei Punkte, die das belegen, drei Punkte, die dann in gewisser Weise einen roten Faden hier bilden. Das erste ist, dass Johannes über die Freimut spricht. Er sagt, dass Gewissheit notwendig ist für ein freimütiges Gebet. Wir können Gott nicht nahen, wenn wir nicht die Gewissheit haben, dass er uns die Sünden vergeben hat, wenn wir nicht die Gewissheit haben, dass er uns liebt, dass er unser liebender Vater ist, der uns eben auch hört und erhört. Wenn wir diese Gewissheit nicht haben, werden wir nicht mit Freimütigkeit und eben auch nicht im Glauben ihm nahen können, dass er natürlich auch gerne gibt, was wir ihn bitten. Und das ist das, was Johannes deutlich macht. Und in diesen Versen 14 bis 15, das ist der erste Punkt, die Freimütigkeit und somit die Zuversicht im Erhörung der Gebete. Gewissheit des ewigen Lebens, der Teilnahme am ewigen Leben, ist nochmal keine theologische Spitzfindigkeit, es ist kein Diskussionsthema über Heilsgewissheit ja, Heilsgewissheit nein, Verlierbarkeit ist Heils ja, nein und darüber streitet man sich, sondern es hat ganz praktisch für dein Glaubensleben zu tun, es hat ganz praktisch für dein Gebetsleben zu tun, auch für dein Glauben, wie du die Dinge vom Herrn annimmst und wie du dich drunter stellst, das hat was mit dieser Gewissheit zu tun. Und in einigen Predigten habe ich versucht, euch das deutlich zu machen, beziehungsweise haben wir von der Schrift gesehen, wie wichtig ist der Glaube und die Zuversicht, Gott zu nahen, dass er wirklich einer derjenige ist, der uns gerne gibt, wenn wir ihm im Glauben nahen, wenn wir ihn bitten. Und das sind diese ersten Verse, in denen Johannes das deutlich macht. Das ist der erste Punkt, die Freimütigkeit im Gebet. Die Voraussetzung dafür ist Glaubensgewissheit, Heilsgewissheit. Das zweite ist die Bewahrung vor dem Bösen. Das ist, was wir gleich miteinander uns nochmal anschauen werden. Das sind die Verse 15 bis 18. Da geht es um die praktische Anwendung des Gebets und das, wofür wir Zuversicht brauchen, wozu wir die Gewissheit brauchen. Und da geht es um die Bewahrung, dass der Herr vermag, die Sein zu bewahren und ein Ziel zu bringen. Das werden wir heute miteinander anschauen. Und das, diese Bewahrung und diese Gewissheit, dass der Herr uns bis ans Ende bewahrt, das ist dann der dritte Punkt ab Vers 19 bis 21, da spricht, beziehungsweise bis 20, da redet Johannes von der Erkenntnis. Der Grund, warum wir in ihm bleiben, der Grund, warum wir ewiges Leben haben, weil er selbst zu uns kam und uns die Erkenntnis dessen gab, wer er ist, dass er der Wahrhaftige, dass er der Erlöser, dass er der Rettende ist. Und darum glauben wir, darum erkennen wir, weil er uns diese Erkenntnis geschenkt hat. Das sind im Wesentlichen die drei Punkte aus diesem Text und ich nehme euch noch mal ein bisschen mit hinein, dass wir gedanklich wieder abgeholt werden und dann schauen wir uns diese herausfordernden, aber auch zugleich sehr mutigen und wirklich herrlichen Verse an. Meines Erachtens ist es oft so, dass man, wenn man diesen Abschnitt liest, man sehr schnell bei Vers 16 bleibt und viel mehr sich darüber Gedanken macht, was ist diese Sünde, die nicht vergeben wird. Und dann ist man gleich bei dieser Thematik Sünde gegen Heiligen Geist und da ist man so drin, dass man eigentlich das Herrliche und das Ermutigende, was diese Verse eigentlich uns zu sagen haben, fast übersieht. Und das ist so mein Anliegen heute, euch diese gute Nachricht und das Ermutigende aus diesen Versen euch vorzustellen. Lass uns noch mal kurz diese Grundlage anschauen. Also Gewissheit ist notwendig für ein freimütiges Gebet, für eine Zuversicht, Gott nahen zu können und im Wissen, der Herr nimmt mich an, er liebt mich und darum hört er auch mich, weil ich sein Kind bin. Johannes formuliert das so und sagt, und dies ist die Zuversicht ab Vers 14, die wir zu ihm haben, nicht zu uns, zu ihm, dass er uns hört. Und nochmal als Erinnerung, es geht nicht um ein akustisches Phänomen, ob wir laut beten, leise beten, im Herzen beten, in welcher Sprache wir beten. Es geht nicht um ein akustisches Hören, sondern wenn es heißt, dass er uns hört, dann ist es im Sinne, dass er auf uns hört, in dem Sinne, er hört. Das heißt, wenn wir etwas bitten, dann sagt er, ich geb's. Wenn wir um etwas flehen, dann sagt er, ich geb's. Er hört auf uns und er reagiert darauf, dass wenn seine Kinder ihn bitten, er gerne gibt. Das ist die Zuversicht, die wir haben. Was für eine herrliche Zuversicht. Ich hoffe, ihr kennt sie, ich hoffe, ihr habt sie, dass wenn ihr unserem himmlischen Vater naht, in unserem Herrn Jesus Christus, ihr wirklich die Zuversicht habt, wenn ich ihn bitten werde, er wird mir geben. So, das ist das Erste. Wir begreifen, wir sind angenommen. Darum haben wir die Zuversicht, wir sind angenommen. Und weil wir angenommen sind, sind auch unsere Gebete angenommen. Das ist das Zweite. Er hört uns Er nimmt auch unsere Gebete an, weil wir in Jesus Christus die Vergebung haben, gereinigt sind vom bösen Gewissen, gereinigt sind am Herzen und durch das Blut in das Heiligtum nahen können und ihm all unsere Anliegen vorbringen können. Die Voraussetzung dafür, für dieses erhörende Gebet, die Voraussetzung für die Zuversicht, dass wenn ich etwas bitte und auch weiß, er wird es mir geben, auch wenn es nicht sofort, wenn es nicht sofort gleich passiert, sondern irgendwann mal zur richtigen Zeit, spätestens rechtzeitig, sagte jemand, was ich so herrlich finde, er wird spätestens rechtzeitig das geben. Diese Zuversicht haben wir aus dem Grund, weil wir wissen, dass wir nach seinem Willen bitten. Wenn wir seinen Willen kennen, wenn wir seinen Willen verstehen, wenn wir seinen Willen annehmen und uns unter seinen Willen uns stellen dann, und in diesem Willen bitten, dann können wir so bitten, obwohl wir es noch nicht empfangen haben, dass wir es schon besitzen, weil wir wissen, dass Gottes Wille immer geschieht. Gott steht zu seinem Wort und wenn er etwas verspricht, er hält es. Sein Wort kehrt nicht leer zurück, das ist Jesaja 55. Samuel hat die ersten Verse angelesen und er sagt, kommt, hört und hört auf mich, trinkt, esst umsonst und dann am Ende sagt er, denn mein Wort kehrt nicht leer zurück, es wird das bewirken, wozu ich es gesandt habe. Der Herr verspricht, dass sein Wort sich erfüllt. Und wenn wir also sein Wort kennen, wenn wir sein Wort verstehen und wenn wir seinen Willen kennen und nach diesem Willen bitten, so wird es uns geben. Das bedeutet aber, und wiederum ist es entscheidend, das bedeutet im Glauben beten, nicht im Zweifeln, im Glauben beten. Wir bitten im Glauben. Die Schrift sagt, wenn ihr bittet und glaubt, empfängt ihr. Nicht zweifeln bittet. Glaubend aber was? Dieser Glaube ist nicht einredend. Wir kommen nicht mit irgendwelchen Anliegen und haben keine Ahnung, ob das der Wille Gottes für uns ist oder nicht. Aber wir sagen, aber ich muss ja glauben. Also bemühen wir uns, all unsere Anstrengungen dahin zu bewegen, dass wir glauben, glauben, glauben. Wir wollen etwas haben und bemühen uns, so viel Glauben aufzubringen, weil wir denken, dass dieser Glaube diese Dinge letztendlich dann hervorbringt. Das ist eine ganz schwierige und auch eine ganz gefährliche Lehre, die in vielen Kreisen kursiert, dass wenn wir nur genug glauben, wir auch diese Dinge bekommen. Und wenn wir diese Dinge nicht bekommen, dann glauben wir nicht genug. Das heißt, wenn wir Gott um etwas bitten, um Gesundheit, um Erfolg, um gute Arbeiten, um gute Noten, um Finanzen, Familie, was auch immer, Liebe, Gesundheit, Haus, Arbeit, wenn wir bitten und nur genug glauben, dass er uns gibt, dann wird es uns geben. Das ist nicht die Schrift, das ist auch nicht das Zeugnis der Schrift, das ist auch nicht die Voraussetzung für erhörtes Gebet, genug Glauben. Es geht darum, dass wir das glauben, was Gott will. Und da sagt die Schrift, da reicht uns wenig Glaube. Da reicht sogar ein Glaube eines Senfkorns, das heißt wirklich sehr klein, damit diese Dinge passieren. Denn wenn wir selbst wenig glauben, aber das Richtige glauben, dann geschieht es. Es geht also nicht um den großen Glauben, es geht um das Richtige zu glauben. Und darum sagt Johannes, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, wir wissen, er hört uns und er hört uns, wenn wir nach seinem Willen bitten. Ich kenne seinen Willen, ich verstehe seinen Willen, ich trete von ihm mit Freimütigkeit, sage, Herr, ich weiß, was du willst und ich weiß, du stehst seinem Wort. Ich bitte, tu das und ich rechne mit, dass du es tust. Das ist die Zuversicht. Das ist nicht arrogant, das ist auch nicht hochmütig. Das ist, so bittet jemand, der Freimut hat, der seinen Vater kennt und seinen Willen kennt und zu ihm kommt und sagt, Herr, oder Vater, aber lieber Papa, ich weiß, was du willst und ich bitte, dass du es tust. Jetzt können wir natürlich sagen, warum bitten, wenn der Herr es sein Wille ist, sein Wille wird doch eh geschehen. Aber liebe Geschwister, ich bin mir sicher, ihr wisst es aus eurem eigenen Leben, wir wollen auch erbeten werden. Bestimmte Dinge machen wir, tun wir auch automatisch, weil wir die Geschwister lieben. Aber es ist doch schön, wenn jemand zu dir kommt und sagt, kannst du es? Und nicht diese Dinge einfach nur so erwartet und für selbstverständlich hält. So funktioniert keine Beziehung. So ist auch kein Gegenüber, da entsteht auch keine Liebe zueinander, keine Dankbarkeit. Aber das ist etwas, was dem Herrn gebührt und was wir dem Herrn auch bringen sollen, Dank und Anbetung. Und dann werden wir dann auch gleich sehen, das hat was mit unserem Gebetsleben zu tun. Wie in der Art und Weise, wie wir Gott verherrlichen und was es mit uns und mit unserer ewigen und völligen Freude zu tun hat. Aber der Herr will erbeten werden. Er will, dass wir kommen und dass wir seinen Willen kennen und dass wir ihn um seinen Willen bitten. Und er will auch seinen Willen tun, damit wir von dieser herrlichen Freude auch erleben dürfen. So, das ist die Voraussetzung, seinen Willen zu kennen. Ich möchte euch anhand zwei Beispielen ganz kurz das zeigen, dass der Herr Jesus das gelehrt hat, und bitte euch, mit mir in Johannesevangelium zu gehen. Wir werden heute einiges aus dem Johannesevangelium als Parallelen lesen. Der Grund liegt einfach darin, dass Johannes viel aus diesem Evangelium schöpft. Er hat das aufgeschrieben, was er vom Herrn empfangen hat, und das, was er später in dem ersten und zweiten und dritten Johannes geschrieben hat, ist natürlich oder atmet natürlich oder ja ganz stark all das, was der Herr ihn gelehrt hat. Wenn ihr mit mir Johannes 14 aufschlagt, Johannes Evangelium, Kapitel 14. Jesus richtet seine Jünger aus. Die Öffentlichkeitsarbeit hat er abgeschlossen. Jetzt bereitet er seine Jünger vor auf das, was nicht nur ihn erwartet, sondern auch was sie erwartet, was sie auch erwartet, nachdem er gestorben, auferstanden und gegangen ist. Das heißt, auf den Dienst bereitet er sie vor, der sie auf dieser Welt auf sie wartet. Und er ermutigt sie, und das ist schön, er ermutigt sie und sagt: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Immer und immer wieder verspricht er ihnen und sagt: Ich lasse euch nicht allein zurück. Und er gibt so viele herrliche Verheißungen, er gibt so viele herrliche Versprechen, denn er weiß, es wird nicht einfach, er weiß, was alles auf sie zukommt, und er macht ihnen Mut. Aber in einer Art und Weise, oder auf eine Art und Weise, die wirklich Hoffnung bereitet. Schaut mal, Kapitel 14, Vers 1 sagt er: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Also das ist, glaubt. Das ist die Voraussetzung. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. So, es geht um den Glauben an ihn. Dann verspricht er, dass er Wohnungen bereitet, dass er nicht einfach zurückgeht und nur abwartet, sondern er bereitet das Reich vor, dass er dann uns holt und uns dem Vater übergibt. Und dann spricht er darüber, dass er dieser Weg ist dahin. Und das auch die Wahrheit ist und all diese herrlichen Verheißungen. Und ich möchte euch aber erst ab Vers 11 vorlesen, da heißt Folgendes: Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Also wiederum der Aufruf: Glaubt an mich, glaubt an den Vater, glaubt an mich und glaubt. Jetzt ist wichtig, dass wir eins sind. Ich bin in dem Vater, der Vater ist in mir, wir sind eins. Und das hat er verkündigt, immer und immer wieder: Wir sind eins. Und wir wissen, dass es ja nur einen Gott gibt. Es gibt nicht mehrere Götter. Also sagte: Wisst ihr, wer ich bin? Wer mich sieht, sieht den Vater. Und er fordert sie dazu auf, diesem gesprochenen Wort zu glauben. Und dann sagt er: Aber wenn ihr meinem Wort nicht glauben könnt, dann glaubt doch der Werke willen. Das heißt, schaut, was ich tue. Schaut die Macht beweisen. Das ist wichtig. Schaut, das, was ich tue, das bestätigt doch, dass, was ich sage, wahr ist. Also die ganzen Machttaten und die Wunder, die Jesus getan hat, hat er mit diesem Ziel getan, um zu bestätigen, dass sein Wort wahr ist. Und dann sagt er etwas Gewaltiges. Schaut mal, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Das ist natürlich eine gewaltige Verheißung, oder? Wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue, und wird auch noch größere Werke tun. Und ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich 80-90% alle, die es lesen, sofort an die Wunder denken. An die Krankenheilungen, an die Vermehrung von Fisch und Brot, an Wein, an Wasser. Das ist sofort im Fokus. Und natürlich gibt es wiederum solche Menschen, die sagen: Oh, jawohl, das ist das, das wollen wir tun. Und jetzt müssen wir nur an ihn glauben, genug Glauben haben, dann können wir auch Zeichen, Wunder und all Heilungen, all diese Dinge tun. Und da steht es doch, er hat doch versprochen, wir werden es tun. Aber achtet mal, was er sagt. Und er sagt nicht nur, sie werden das tun, was er tut, sondern auch noch Größeres. Wer kann etwas größer tun als unser Herr? Wer kann die Werke, größere Werke tun als der Herr? Von welchen Werken spricht der Herr, die größer sind, als er getan hat? Kann man mehr heilen wie Jesus? Kann man mehr Wunder tun wie Jesus? Natürlich nicht. Also von was redet er? Von welchen größeren Werken? Jetzt ist wichtig, dass wir das begreifen für in den Zusammenhang für erhörtes Gebet. Lass mich das kurz noch lesen, dann erkläre ich es euch. Wann heißt das? Wird auch noch die größeren Werke tun, die ich tue, und wird Vers 13, genau. Und was ihr bittet, werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bittet werden in meinem Namen, so werde ich es tun. Jetzt sagt Jesus, ihr werdet größere Werke tun. Und er sagt, auf welcher Grundlage oder wie sollt ihr es tun? Ihr sollt drum bitten. Ihr sollt drum bitten und dann wird der Vater euch das geben. Aber bittet in meinem Namen. Das ist, was er zweimal wiederholt, in meinem Namen. Das bedeutet, in der Übereinstimmung mit seinem Willen, mit der Übereinstimmung mit seiner Person, mit der Übereinstimmung mit Gottes Plan und Gottes Ratschluss. Und das ist der Schlüssel zum Verständnis von den Werken. War der Wille des Vaters, ist Jesus dazu gekommen, um sozialen Menschen zu helfen? Nein. Ist der Wille des Vaters gewesen, dass der Sohn des Menschen auf die Welt kommt und die ganze Welt von Krankheiten, Krebs und Lepra und alles, was da gab, heilt? Nein. Kam er, um allen Brot zu geben? Nein. Kam er, um allen Wein zu bereiten? Nein. Es beschränkte sich nur auf ein kleines Gebiet und das tat auch nur, um zu belegen, dass sein Wort wahr ist. Das sagt, glaubt doch um der Werke, dass ich, was ich sage, die Wahrheit ist. Und jetzt verheißt Jesus den Jüngern, dass sie, wenn er geht, hinausgehen werden in die ganze Welt. Und sie werden das Wort verkündigen in der ganzen Welt. Und in diesem Zusammenhang verspricht er um größere Werke. Um welche größere Werke? Sie werden von dem Evangelium Zeugnis geben, nicht nur in Judäa, nicht nur in Samaria, sondern bis ans Ende der Welt. Jetzt in aller Ehrfurcht sagt, denn dorthin ist Jesus noch nicht hingegangen. Zumindest nicht damals, als er auf der Erde war. Und er sagt, und er sendet seine Jünger, und ich sage, ihr werdet gehen. Und in die ganze Welt gehen, da sind die größeren Werke. Und er sagt, bittet meinem Vater, und es wird euch gegeben. Um was geht's? Das bittet, dass er sich zu diesem Wort stellt. Bittet, dass er sich zu der Verkündigung, zu der Wahrheit stellt. Was ist der Wille Gottes? Was will Gott? Warum sollen sie größere Werke tun? Warum sollen sie in die ganze Welt gehen? Menschen sollen ewiges Leben bekommen. Menschen sollen gerettet werden aus der Macht der Sünde, aus dem Reich der Finsternis und versetzt in das Reich des Lichts. Und Jesus sagt, darum bin ich in diese Welt gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er tritt für sie ein. Merken wir das. Er betet für sie. Vater, ich bitte für sie. Der Herr stellt sich und tritt für sie ein und bittet, dass keiner verloren geht. Und Jesus sagt, bittet, also dass dieses Werk, das er angefangen hat, seine Jünger fortsetzen werden. Und nicht nur in kleinen Rahmen, nicht nur an bestimmte Orte gebunden, sondern auf der ganzen Welt. Und in diesem Zusammenhang sagt er, bittet in meinem Namen, das heißt mit der Übereinstimmung mit dem Evangelium, mit dem Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, dass er Menschen retten will. Und zwar nicht nur von ihrer Krankheit oder nur von der Krankheit, sondern von der Krankheit der Sünde. In diesem Zusammenhang spricht er und sagt, und bittet, und darum, dann wird mein Vater verherrlicht. Liebe Geschwister, willst du Gott verherrlichen? Ist das Anliegen deines Lebens, wo du sagst, ich will, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird? Dann sagt die Schrift, wie wir es tun sollen. Was sagt sie, wie sollen wir es tun? Singt Lieder in erster Linie. Können wir auch. Betet. Ja. Betet, bittet. Es sagt, damit der Vater verherrlicht ist. Überlegt mal, die Schrift sagt, wenn wir zum Herrn kommen, mit unseren Anliegen und Gottes Willen verstehen, seinen Willen bitten, er wird dann seinen Willen erfüllt und dann wird er verherrlicht dadurch. Dann wird er groß gemacht dadurch. Gott verherrlicht sich dadurch, indem er auf unsere Gebete hört. Also einfacher anzubeten geht es nicht. Was für ein herrlicher Weg bereitet und schenkt uns Gott, ihn zu verherrlichen, indem er uns anbietet und er uns sagt, kommt zu mir, bittet und es wird euch gegeben werden. Wenn ihr Kapitel 15 aufschlagt, das ist nicht weit, richtig, Kapitel 15, dann haben wir einen herrlichen Abschnitt, ihr kennt es vom Weinstock und den Reben, wie wir Frucht in diese Welt bringen. Und das ist übrigens, wozu der Herr uns berufen hat, dass wir Frucht bringen. Und er spricht darüber, dass wenn wir in seinem Wort bleiben, wir Frucht bringen. Wenn das heißt, bleibt in mir und ich in euch, so bringt ihr viel Frucht, das kennen wir. Aber was bedeutet in ihm bleiben? Und was bedeutet er in uns? Und die Schrift sagt, wenn wir in seinem Willen, das heißt in seinem Wort bleiben, sagt er, dann bringen wir viel Frucht. Lest mit mir ab Vers 7. Kapitel 15 ab Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Liebe Geschwister, Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir den Willen Gottes kennen, wenn wir sein Wort kennen und in dem Rahmen seines Wortes bleiben, können wir alles bitten, was im Rahmen seines Willens ist. Und alles wird geschehen, wenn es im Rahmen seines Willens ist. Der Herr verspricht es. Er sichert uns zu, dass wenn wir innerhalb seines Willens irgendwas bitten und das in übereinstimmend eben mit seinem Willen, er verspricht es zu erfüllen. Und wisst ihr warum? Lest mit mir weiter. So werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht. Wieder. Darum geht es, dass der Vater verherrlicht wird, indem er uns die Dinge gibt, die wir gebeten haben. Das bedeutet, oder inwieweit wird er verherrlicht? Weil Gott sich als der wahre Gott erweist. Weil Gott sich als der gnädige Gott erweist. Als der barmherzige Gott erweist. Als der treue Gott erweist. Als der, der zu seinem Wort steht und sein Wort erfüllt. Dadurch wird sich verherrlicht. Nochmal, ich erinnere euch an das Zeugnis von Georg Müller. Die meisten wissen bestimmt von euch, das ist der, der die Waisenhäuser gegründet hat. Richtig, schon oft erzählt von hier. Ihr wisst noch, warum er diese Waisenhäuser gegründet hat? Nicht in erster Linie, weil er sagte, die armen kleinen Kinder haben kein Zuhause. Das war nicht sein Hauptgrund. Ihr könnt das nachlesen, seine Biografie, also seine Autobiografie. Er hat die Waisenhäuser gegründet, weil er zwar die Not sah, aber er wollte alles allein durchs Gebet tun. Er wollte keinen Menschen drum bitten. Er wollte niemand um diese Dinge fragen, sondern nur Gott allein, um zu beweisen, dass Gott in seiner Zeit noch genauso Gebet erhört wie zu Anfang. Das war sein Anliegen. Ich werde nur den Herrn bitten und er wird sich als herrlich erweisen und beweisen, dass er wahrhaftig ist. Er wird es tun. Das war seine feste Überzeugung. Und der Herr hat es getan. Er wurde zu einem gewaltigen Zeugnis dieser Wahrheit. Dass die Kinder davon profitiert haben, schön. Dass natürlich der Herr aber, und jetzt schaut mal, er war schlau, ein Herz für die Waisen und die Witwen hat, ist klar, oder? Das ist der Wille Gottes gewesen. Das ist sogar der vornehmste und der erste Gottesdienst nach dem Timotheusbrief, ein Dienst an den Waisen und Witwen. Und er wusste, das ist der Wille Gottes, werde ich mich für die Waisen und Witwen engagieren, in dem Fall für die Waisen, dann ist doch der Wille Gottes, also wird er mir geben. Das ist sein Herz gewesen, seine Überzeugung. Es ist der Wille Gottes. Der Herr hat sich dazugestellt und ihm wirklich, umgerechnet wirklich, viele, viele, viele Millionen gegeben. Häuser wurden gebaut, jeden Tag tausende Kinder versorgt mit Essen, Kleidern, mit allem drum und dran, ohne dass ein einziges Mal irgendjemand aufgefordert wurde, es zu spenden. Nie gefragt und gesagt, hey, liebe Leute, jetzt ist Mangel, jetzt könnt ihr uns nicht helfen. Einfach nur durchs Gebet. Und zwar Gebet zum Herrn. Und Menschen wurden bewegt, Gaben zu geben, auf übernatürliche Art und Weise. Da gibt es genug Zeugnis davon. Und er war als Preuße so diszipliniert, dass er alles penibel aufgeschrieben hat. Daher wissen wir es, dass man dieses gewaltige Zeugnis hat. Warum? Das Anliegen ist, der Herr soll verherrlicht werden. Ich ermutige euch, versteht ihr das Gebet in dieser Art und Weise, um den Herrn zu verherrlichen? Oder verstehen wir das Gebet, okay, der Herr soll mich verherrlichen? Das heißt, der Herr soll mir geben, meine Gebete, meine Wünsche erfüllen? Oder ist mein Anliegen, der Herr soll verherrlicht werden? Denn das ist der Wille Gottes zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Also wenn ich in diesem Geist und dieser Haltung bete und sage, Herr, du sollst verherrlicht werden in der Sache, die ich bete, dann können wir auch sicher sein, er wird es tun, denn das ist sein Wille. Es geht, dass der Herr in diesen Dingen verherrlicht wird. Und jetzt kommt aber das so schön, obwohl, und er hat jedes Recht, dass wir in diesen Dingen verherrlichen, ist die Wirkung des Gebets und ist die Wirkung des erhörten Gebets eine Wirkung, die das bewirkt, wozu dieser Brief geschrieben ist, den wir gerade studieren, nämlich zu einer völligen, vollkommenen Freude. Ich bin mir sicher, Kinder Gottes kennen das. Sie bitten etwas, sie bitten nach seinem Willen. Der Herr tut es. Ihr erlebt dieses Wirken Gottes, die Gebetserhörung. Was macht es mit euch? Was bewirkt es in eurem Herzen? Eine völlige Freude. Darum geht es ja in diesem Brief, dass wir zu dieser völligen Freude gelangen. Schlag mir mit mir ganz kurz Kapitel 16. Ihr merkt, das ist das Thema, das zieht sich übrigens durch die Rede Jesu im Obergemach, also seine Jünger ausrichtet. Er ermahnt oder ermutigt sie im positiven Sinne immer und immer wieder. Betet, 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 bittet und es wird euch gegeben. Und immer wieder in die Situation, Furcht, Angst, sie werden allein gelassen. Jesus sagt, ich lasse euch nicht allein. Er verspricht nochmal, der Geist wird kommen. Und er verspricht das Zweite, wenn ihr mich bittet, ihr kriegt's. Das ist der Trost, den er ihnen gibt. Das ist die Zuversicht, die er ihnen gibt. Er verspricht, ich werde euch das geben, was ihr braucht. Lest mit mir Kapitel 16 ab Vers 20. Wahrlich, wahrlich. Jetzt müssen wir aufmerken, richtig? Das heißt, das ist, er verspricht die Wahrhaftigkeit und nicht nur einmal, zweimal. Er sagt, ich sage euch, das ist absolut wahr. Da höre ich nachher auf und sage, okay, was will er uns besonders versprechen? Worauf legt er jetzt besonders Wert? Was will er festmachen, dass wir wirklich wissen? Wahrlich, wahrlich, sagt er, ich sage euch, dass ihr weinen werdet, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zu Freude werden. Er verspricht es. Am Anfang Traurigkeit. Die Welt wird sich freuen. Die Welt freut sich. Ihr freut euch nicht. Dann dreht sich der Spieß. Es wird sich umdrehen und dann werdet ihr euch freuen. Und dann sagt er, wie in herrlicher Weise, er gebraucht Bilder, wie diese Freude sein wird. Und dann lest mir ab Vers 22. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Also Jesus sagt, Freude wird kommen. Und diese Freude kann niemand nehmen. Das ist die vollkommene, das ist diese herrliche, ewig göttliche Freude, nicht die Freude aus uns selbst heraus. Vers 23. An jenem Tage werdet ihr mich um nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, wiederum, ich sage euch, was ihr den Vater bittet werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Wie herrlich. Er bekräftigt es nochmal, was ihr den Vater werdet in meinem Namen. Das heißt, Übereinstimmung mit meinem Erlösungswerk, mit meiner Person, mit meiner Mission, mit meinem Anliegen, für was ich stehe. Wenn ihr in diesem Geist und in dieser Wahrheit bittet, ihr werdet es bekommen. Vers 23 weiter. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, Vers 24 gleich, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen. Und jetzt schaut mal, was da steht. Damit eure Freude völlig sei. Das ist der Grund, warum wir bitten sollen. Schaut mal, der Herr erfüllt Gebet. Der Wille des Herrn geschieht und es wird geschehen. Weil er der Herr ist. Aber er sagt, wir sollen bitten, damit erstens er verherrlicht wird und zweitens unsere Freude dadurch wächst. Liebe Geschwister, schaut mal, der Herr wirkt in unserem Alltag, in unserem Leben. Er bewahrt euch jeden Tag aufs Neue. Er beschenkt euch der Gnade, in seiner Gnade jeden Tag aufs Neue. Er gibt euch genug Gründe der Barmherzigkeit, die ihr erlebt. Er sorgt sich für euch, weil ihr seine Kinder seid. Nicht ihr, ich auch, wir. Aber wir bekommen nur einen Bruchteil davon mit. Wir nehmen Dinge für selbstverständlich und meckern an Dingen, die wir wahrscheinlich nicht haben. Oh Herr, du liebst mich nicht, du gibst mir das nicht, du machst das nicht, stattdessen das, stattdessen das. Wir sehen nicht all die Güte, wir sehen nicht all die Barmherzigkeit und sind undankbar ihm gegenüber, weil wir nicht sehen, was er tut. Jetzt sagt, und jetzt passiert, oder jetzt ist die Funktion des Gebetes, das Gebet hat eine herrliche Funktion und der Grund, warum Gott, obwohl er seinen Willen auch an uns tut, will, dass wir beten, ist, dass wenn wir bitten, wir sensibel und werden für das, was Gott an uns tut. Wenn ich zum Beispiel jeden Morgen sage, Herr, und tägliches Brot gib mir heute, dann gehe ich zum Bäcker und dann kriege ich Brot. Dann sage ich, oh Herr, danke für mein tägliches Brot. Denn ich weiß, du gibst mir genug Geld, du gibst mir genug Kraft, ich kann es mir kaufen, ich kann mir noch aussuchen, welche Kornbrötchen heute oder Sesam oder was auch immer. Ich kann da aus der Fülle und ich habe die Kraft aufzustehen, ich kann da hingehen, ich habe noch die Zähne zu kauen und all diese Dinge. Es gibt genug Gründe. Ich danke dem Herrn, weil ich das aus seiner Hand nehme. Ich habe vorhin gebeten ums Brot, ich bekomme es und dann nehme ich es nicht mehr als selbstverständlich. Ich nehme es aus der Hand Gottes. Das Gebet macht das, dass wir die Dinge wahrnehmen, woher sie kommen. Wir kennen seinen Willen. Wir stehen morgens auf und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich laufen kann, dass ich aus dem Bett komme. Das ist nicht selbstverständlich. Oder ich stehe morgens auf und mache das und denke von mir ab und sage, oh Herr, wo warst du heute? Es ist Gnade Gottes in all diesen Dingen. Und wenn wir seinen Willen für uns kennen und nach diesem Willen bitten, werden wir diesen Willen in unserem Leben erleben und ihm dafür Danke sagen. Warum? Weil wir erst durch das Bitten es wahrnehmen, was wir haben. Könnt ihr mir folgen? Darum ist das Gebet so wichtig und auch das Gebet morgens so gut, damit wir am Tag diese Dinge wahrnehmen. Wenn wir morgens vergessen zu beten, dann nehmen wir vieles nicht wahr am Tag, was der Herr uns aber am Tag bereitet hat. Bitten wir aber morgens um all diese Dinge und erleben wir auch diese Dinge, dann erlebt ihr Gebetserhörungen. Und Gebetserhörungen schaffen uns eine völlige Freude. Denn wir wissen, das hat der Herr getan. Wisst ihr, oh, der hört ja mich. Und er hört ja mich. Es stärkt unseren Glauben. Es stärkt unsere Zuversicht, es gibt Gott die Ehre. Wir bekennen und bezeugen und sagen, der Herr hört. Wir geben Bezeugnis den anderen und sagen, der Herr hört. Er ist lebendig, er wirkt, er ist nicht tot, er ist auferstanden. Und er hat gesagt, wir sollen bitten und er wird geben. Und er ist auferstanden, ich bete und er gibt. Er lebt. Er lebt. Wir können Zeugnis davon geben, dass sein Wort wahr ist. Dass er zu seinem Wort steht und dass Gott treu ist. Von allen Dingen, diesen Dingen können wir Zeugnis geben. Und das allein durchs Gebet. Darum ist das Gebet so eine mächtige Waffe, die wir in unserem Glaubenskampf haben. Deswegen sagt auch die Schrift, betet zu aller Zeit. Betet in allen Dingen. Betet, 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 betet. Paulus hört nicht auf, immer und immer wieder diese Ausrichtung und die Ermahnung zu geben. Betet zu aller Zeit. Also Gebet fördert unsere Glaubensgewissheit. Und ich bin davon überzeugt, Johannes hat das gelernt, im Obergemach, der Herr hat es ihm beigebracht. Und als er den Brief schreibt, um die Kinder Gottes diese Gewissheit, in dieser Gewissheit zu festigen und sie darin zu stärken, dann gebraucht er das hier, was Eindruck auf ihn gemacht hat. Und das haben sie in vielfältiger Weise erlebt. Als sie ausgegangen sind, das Evangelium verkündigt haben, haben sie gebeten und der Herr hat gegeben. Nicht einfach so, sondern er hat immer das getan, wozu der Herr gesandt hat, das Wort zu bestätigen, dass er wahrhaftig ist. Ich sage es noch einmal so, um mit den Worten Georg Zimmer, um zu beweisen, dass sein Wort wahr ist. Und die Gebete und seine Gebete haben alle dieses Anliegen. Herr, erweise dich als wahrhaftig, dass die Menschen sehen, du bist wahrhaftig, du stehst zu deinem Wort, du bist treu. Warum? Wir kommen gleich nochmal zum Johannesevangelium zurück, aber wir gehen jetzt wieder schnell zum ersten Johannesbrief. Wenn Johannes am Ende dieses Thema des Gebets aufgreift, dann nochmal, will er es aufzeigen, genau, dass dies als ein guter Test ist, zum Schauen, ob ich Freimütigkeit habe, Gott zu nahen. Er richtet sie aus, um damit aber auch sie zu ermutigen, in dieser Weise zu beten, damit sie diese völlige Freude erleben, denn das ist dann sein Ziel von diesem Brief. Und jetzt schreibt er, um ganz praktisch aufzuzeigen, wie dieses Gebet aussehen kann, aussehen soll. Er zeigt jetzt an einem praktischen Gebet dieses Herz, den Willen Gottes, das Anliegen. Wie sollen wir beten, damit Gottes Wille geschieht und Gott verherrlicht wird? Lass uns nur mal kurz erinnern, was ist der Wille Gottes? Was will der Herr? Wozu ist Jesus in diese Welt gekommen? Was hat Jesus selbst immer und immer gesagt? Was ist der Wille Gottes? Dass alle, die du mir gegeben hast, ich nicht verliere. Dass alle, die du mir gegeben hast, ewiges Leben habe. Dass alle, die meine Stimme hören, auferstehen am Tag des Gerichts, zum ewigen Leben. Der Wille des Herrn war immer und immer wieder, proklamiert Jesus Christus, dass er diejenigen, die vom Vater bekommt, dass er für sie stirbt und sie erlöst und sie rettet und verherrlicht ans Ziel bringt. Soll ich jetzt schon, weil ich habe gerade gesagt, 1. Johannesbrief, deswegen lasse ich euch noch ganz kurz da, wir kommen gleich, ein, zwei Stellen als Erinnerung noch. Aber jetzt lest mit mir ab Vers 16. In 1. Johannes Kapitel 5, erstmal ab Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben. So, das Thema ist Gebet. Jetzt bittet jemand um was? Um Leben. Will der Herr, dass man lebt? Ist es der Wille des Herrn, Leben? Ja. Aber jetzt achtet man drauf, jetzt ist die Perspektive wichtig. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, soll er bitten. Wie ist dir, um was geht es hier? Ist jetzt, sagt Johannes, und wenn jemand sündigt, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und der wird ihm Leben geben. Steht es da? Nein. Es steht da, jemand, irgendjemand von euch, irgendjemand von den Kindern Gottes, sieht seinen Bruder sündigen. Es geht gar nicht um meine Sünde. Es geht um die Sünde des anderen. Das ist nicht die Frage in diesem Text, habe ich jetzt die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen? Welche Sünde habe ich getan, die mir vergeben oder nicht vergeben ist? Das meine ich. Man ist ruckzuck beim Denken bei dieser Verse darüber, aber das ist gar nicht das Thema. Das ist gar nicht der Text. Sondern hier geht es darum, wie kann ich beten nach dem Willen Gottes? Das Gebet wird erhört und der Vater im Himmel wird verherrlicht. Wie? Und Johannes sagt, also beten wir so, wie unser Herr betet. Beten wir in seinem Sinn. Beten wir in seiner Gesinnung. Beten wir in seinem Willen. Beten wir in seinem Namen. Wie bittet man in seinem Namen? Der Herr ist gekommen, um Sünder zu retten. Sünder zu erlösen. Also wenn ich einen Bruder, das heißt ein Kind Gottes, sündigen sehe, dann weiß ich, aber der Herr will nicht, dass er sündigt. Denn wer sündigt, stirbt. Der Sündelohn ist der Tod. Die Sünde hat Konsequenzen. Das Gegenteil von Leben ist Tod. Tod ist nicht nur in dem Sinne, mein Leben hört auf. Tod ist im Sinne von Kraftlosigkeit. Tod ist in dem Sinne von Unfähigkeit. Das Fleisch beschreibt, das ist tot. Das ist nicht in der Lage, Gottes Willen zu tun. Es ist tot gegenüber dem Leben Gottes. Es ist nicht in der Lage, es zu hören. Tod bedeutet nicht immer nur gestorben und nicht mehr da. Leben bedeutet Kraft. Leben bedeutet Frucht. Leben bedeutet ewiges Leben, das jetzt schon wirksam ist in uns. Also siehst du einen Bruder und der ist in Sünde, das heißt entfernt sich von Gott. Ein Kind Gottes, das in Sünde sich verstrickt und sich von Gott entfernt und somit Leben einbüßt, Leben verliert, Kraft verliert, Frucht verliert. Und du siehst, wie er sich entfernt von Gott. Und liebe Geschwister, ich sage es noch einmal, würde Gott jetzt nicht eingreifen bei den Kindern Gottes, würden alle verloren gehen, würde jedes dieser Kinder verloren gehen. Wenn wir von der Gewissheit reden, dass wir ewiges Leben haben und besitzen und dass wir es nicht verlieren, dann reden wir nicht davon, dass es eine automatische Geschichte ist. Wir reden nicht davon, naja, der hat ewiges Leben, dann kann ihm ja nicht passieren. Dann kann man ja tun und lassen, was man will. Davon reden wir nicht. Wir reden davon, dass Gott allein in der Lage ist, seine Kinder zu bewahren, obwohl sie sündigen. Obwohl sie noch in dieser Welt leben, verführt werden, schwach sind. Und er ist allein in der Lage, seine Schafe ans Ziel zu bringen. Das ist er. Und er verwendet sich für sie gottgemäß, oder? Der Geist verwendet sich gottgemäß. Er ist der Hohepriester und verwendet sich für uns um unsere Schwachheit wegen. Was glauben wir, was wir tun sollten für unsere Geschwister? Sehen wir jemanden sich in Sünde verstricken? Sagen wir, ach, ist halt seine Sache? Sagen wir, keine Ahnung, geht mich nichts an oder will ich nicht sehen? Oder gehen wir hin und dann tun wir es mal kräftig ermahnen und sagen, wie kannst du nur? Was sollen wir als erstes tun? Für ihn beten, nicht gegen ihn. Ich habe schon immer gewusst, dass der ist, oh ja, ist ja klar gewesen. Es war nur eine Frage der Zeit. Wir beten für. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, und das macht jetzt Johannes einen Klammer, eine Sünde nicht zum Tod. Damit macht er Folgendes. Er sagt, wenn es wirklich ein Bruder ist. Ich habe euch letztes Mal in der letzten Predigt vor Pfingsten schon ein bisschen mit hineingenommen, dass ich denke, die meisten von euch verstehen das oder ja, ich hoffe, dass ihr das mit mir in dieser Weise seht. Es gibt, jede Sünde führt zum Tod, jede Sünde. Es gibt keine Sünde, die nicht zum Tod führt, denn die Schrift gibt so ein klares Zeugnis, für Sünde, Lohn ist der Tod. Wir können nicht hingehen und Kategorien einführen und sagen, okay, das ist eine Sünde, nicht so schlimm, die führt nicht zum Tod, das ist eine Sünde, die ist ein bisschen mehr schlimm, aber hier, da geht man verloren und das war's. Und dann je nach Kontext, Gemeinde, Tradition, und dann wird so ein Sündenkatalog aufgestellt und dann gibt es die Todsünden, bestimmten Kirchen. Nein, jede Sünde, jede Sünde. Und auch wenn wir Kategorien machen und sagen, okay, das ist schlimm, das ist nicht so schlimm. Lästern kein Problem, Rauchen tot. Ja? Habsucht nicht so schlimm, aber Ehebruch, Verdammnis. Wir machen Gewichtungen, die die Schrift nicht macht. Die Schrift sagt, jede Sünde führt zum Tod. Jede. Aber wie kann es sein, dass Johannes schreibt, dass aber Sünden nicht zum Tod, wenn du einen Bruder siehst, eine Sünde nicht zum Tod. Was meint er damit? Wir wissen das. Er sagt, eine Sünde, die vergeben ist, das ist eine Sünde, die nicht zum Tod führt. Wenn ein Bruder im Herrn sündigt und ein Bruder im Herrn sündigt, also versteht ihr, nicht ein Bruder im Herrn sündigt, sondern ein Bruder, der im Herrn ist, sündigt, so rum, nicht, dass mir das jemand falsch versteht, dann ist er im Herrn. Ihm ist durch sein Blut sind alle seine Sünden vergeben, der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das heißt, diese Sünden führen bei ihm nicht zum Tod, weil sie vergeben sind. Und wenn du siehst, dann bitte für ihn, dass der Herr ihn aus diesem Fallstrick befreit. Dass ihm wieder Leben und Kraft gibt, dagegen zu widerstehen. Dass er ihn wieder zurückholt, wenn sie weit, weit, weit weggegangen sind und sich verstrickt haben. Und keine Lust, kein Kontakt, keine Gemeinschaft mehr suchen. Bittet, dass der Herr, dass der Hirte, der versprochen hat. Was wissen wir von seinem Willen? Er hat versprochen, er wird niemand verlieren. Glauben wir das? Hat er gesagt, doch er wird die 99 lassen, nur das eine suchen, bis er es findet und zurückbringt? Hat er es gesagt? Hat er. Und warum? Er sagt, denn es ist der Wille des Vaters, dass niemand verloren geht. Das ist der Wille des Vaters, dass er keinen verliert. Schaut mal mit mir ganz kurz Johannes Evangelium. Ganz kurz zwei Stellen, zwei gute und bekannte Stellen. Johannes 10 zuerst. Ich finde diesen Abschnitt so herrlich, so schön, so tiefer Wahrheit. Ich lese aber erst ab Vers 27, weil dann ist es vorbei. Schaut mal, was Jesus am Ende von diesem herrlichen Abschnitt, wo er darüber spricht, dass er der gute Hirte ist, dass die Schafe seine Stimme hören, ihm folgen, dass er für seine Schafe stirbt und all diese herrlichen Wahrheiten. Ab Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Schaut mal, er sagt nicht, dass seine Schafe nicht abirren. Er sagt nicht, dass seine Schafe sich nicht verlaufen. Er sagt nicht, dass seine Schafe keine Fehler machen. Das ist das Herrliche, sie hören. Das heißt, wenn sie auf Abwege geraten und er sie ruft, dann kommen sie zurück. Das ist es, wenn meine Schafe hören. Denn die Schafe sind beim Fressen und beim Rumschlendrieren und dann die verwirren sich und vergessen und irgendwann mal stehen geblieben und. Aber wenn der Herr spricht, dann hören sie. Seine Schafe nehmen seine Stimme wahr, wenn er sie ruft. Sagt, komm zurück. Dann kommen sie. Das ist, was Jesus sagt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Das sind ja meine. Das heißt, er ruft sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Das ist die Wahrheit. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Er verspricht es. Und sie gehen nicht verloren in. Das ist der Wille Gottes. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie kommen zu mir. Das heißt, sie kommen zurück, sie folgen mir und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Versteht ihr? Das ist der Wille Gottes. Jetzt lesen wir weiter. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. In den Worten des Johannes im Kapitel 5, das wir gerade gelesen haben, und der Böse tastet sie nicht an. Das ist genau die gleiche Thematik. Und der Böse tastet sie nicht an. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und mein Vater sind eins. Das heißt, man kann sie auch nicht aus meiner Hand rauben. Versteht ihr? Das ist der Wille des Vaters. Jetzt schnell zu Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet noch einmal. Und auch da nur 1, 2, 3 Sätze. Ab Vers 1. Dies redete Jesus, hob seine Augen zum Himmel auf und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das ist das Gleiche. Diejenigen, die der Vater dem Sohn gibt, die bekommen vom Sohn ewiges Leben. Das ist der Wille des Vaters, dass er ihn gibt. Und dann sagt er, damit der Sohn, verherrlichst in deinem Sohn, damit der Sohn verherrliche. Wie du ihm Folge gegeben hast über das Fleisch, das habe ich gerade gelesen, jetzt Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wie gibt Jesus Christus seinen Schafen ewiges Leben? Er gibt ihnen die Fähigkeit, ihn zu erkennen. Das ist das ewige Leben. Sie erkennen ihn. Was hat Johannes geschrieben? Das Böse tastet sie nicht an. Und er ist gekommen, damit wir ihn erkennen. Das ist die Sicherheit. Das ist der Wille Gottes. Gott wollte, dass der Sohn für die, die ihm gehören, in diese Welt kommt, sie erlöst, sie ruft und sie beschützt und ans Ziel bringt und ewiges Leben. Und das hat er gesagt. Und schaut mal, lest mal mit mir ab Vers 9. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir aus der Welt gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was meins ist, ist dein und was deins ist, ist mein. So schön. Und ich bin in ihnen verherrlicht und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins sein wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Und keine von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Was ist die völlige Freude? Dass der Vater und den Sohn einen Willen haben und der Sohn sogar den Vater bittet, bitte verliere nicht. Er sagt, ich gehe jetzt, ich war bei ihnen, ich habe sie beschützt, 3 Jahre lang. Habe sie wirklich beschützt. Übrigens so beschützt, dass in Gethsemane, als sie dann da waren und gefangen nehmen würden, Jesus wusste, würden sie alle gefangen nehmen, würden sie alle abfallen. Und er hat explizit 3-mal gesagt, wen sucht ihr? Und sie mussten immer sagen, Jesus von Nazareth. Und dann sagt er, also was steht auf eurem Haftbefehl? Petrus? Nein. Johannes? Nein. Jakobus? Nein. Nur Jesus? Ja. Also nehmt auch nur mich gefangen. Denn er hat das getan, denn er wusste, würde nur einer von denen in die gleiche Situation kommen wie er, war es das mit denen. Er hat sie bewahrt bis zum Schluss. Dafür gesorgt, dass sie nicht in eine Situation kommen, wo sie nicht mehr zurück könnten. Er hat dafür gesorgt. Und er sagt, ich weiß, ich werde jetzt sterben und ich werde zu dir gehen. Und dann, Vater, aber die dürfen nicht verloren gehen, denn die werden verloren gehen sonst. Und dann sagt er, bitte bewahre sie. Schaut mal, der Vater sagt, Jesus, bewahre sie, Jesus tut's. Der Sohn sagt, Papa, bewahre sie, wird das tun? Was ist der Wille des Vaters? Dass keiner verloren geht. Woher kommt unsere Gewissheit? Weil wir es durchziehen, weil wir es schaffen, weil wir einfach in uns die Kraft haben? Natürlich nicht, weil er es versprochen hat, weil der Vater und der Sohn sich selbst ein Versprechen angegeben haben. Wille wurde formuliert, wurde ausgesprochen, wurde bekannt gemacht. Ich will, dass keiner verloren geht. Es geht noch weiter. Lies mir mit mir schnell Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Wo ist das? In der Herrlichkeit. Das will der Sohn. Das ist der Wille des Vaters, dass du und ich da sind, wo Jesus ist, in der Herrlichkeit. Jetzt zurück zum 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Das ist nur eine kurze Erinnerung an Verse, die ihr kennt. Aber ich möchte, dass sie frisch sind im Gedächtnis, damit wir verstehen, was es bedeutet, im Willen Jesu zu bitten, nach seinem Willen zu bitten. Das ist der Wille. Ich will nochmal so sagen, hier geht es nicht um deine Krankheit. Hier geht es nicht um dein Auto, hier geht es nicht um deine Wohnung, hier geht es nicht um deine Schule, hier geht es nicht um, was weiß ich, deine Kleider und. Hier geht es um das ewige Leben. Darum geht es. Und er sagt, und wenn du einen Bruder sündigen siehst, das heißt, der sich verstrickt und verwirrt ist und wegläuft, ein Schaf, das sich verläuft, dann mach das bitte im Willen Jesu. Und bitte im Willen Gottes. Und was ist der Wille Gottes? Dass keiner verloren geht. Tu das. Und weißt du was? Er wird es tun. Er hat es versprochen. Darum sagt er, eine Sünde nicht zum Tod. Was bedeutet das? Welche Sünde führt zum Tod? Es gibt nur eine Sünde, die zum Tod führt. Jesus Christus ablehnen. Nicht an Jesus Christus glauben, das ist die Sünde. Das heißt, bitte nicht für die an Jesus nicht glauben. Bitte nicht für die, die Jesus nicht erkennen. Bitte nicht für Jesus, die Jesus ablehnen. Da brauchst du nicht bitten. Du kannst nicht sagen, oh Herr, führ ihn auf den richtigen Weg zurück. Auf welchen? Du kannst nicht sagen, bitte vergib ihm diese Schuld, vergib ihm diese Sünde, dass er sich da in dieser Sache oder in dieser Sache verstrickt. Kannst du nicht, weil es fehlt das Blut, um das zu vergeben. Es gibt Sünden, die uns vergeben sind, alle. Alle Ungerechtigkeit ist Sünde. Schaut mal Vers 17. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Also Ungerechtigkeit, viele. Aber das führt nicht zum Tod, wenn wir in Christus Jesus die Vergebung haben. Aber es gibt eine Sünde, die zum Tod führt. In den Sünde den Erlöser abzulehnen. Das Blut abzulehnen. Wie können wir für den bitten, dass Jesus ihn zurückführt, wenn sie ihn ablehnen, das Fundament und die Grundlage des Lebens? Das macht keinen Sinn zu bitten. Und übrigens, wir bitten für die. Warum schreibt Johannes das hier? Erstens zeigt er, was dieses Gebet, ein Gebet im Willen Gottes ist. Das ist ein selbstloses Gebet. Wir haben diese Liebe kennengelernt, eine aufopfernde. Eine auf sich zuvorkommende, eine sich Schuld auf sich nehmende Liebe, richtig? Wir haben diese Liebe kennengelernt, das ist sein Wille. Und so müssen wir auch beten. Wir treten für jemand ein, obwohl er noch nicht zurückgekehrt ist, vielleicht auch noch nicht Entschuldigung gesagt hat oder um Vergebung. Wir bitten für sie, wir gehen und flehen und sagen, Herr, führe zurück, rette. Denn das ist dein Wille, ist das dein Kind? Ist er durch das Blut des Lammes gereinigt, dann darf er nicht verloren gehen, denn du hast es versprochen, dass es nicht tut. Bitte tu es und wartet, bis der Herr es tut, damit ihr ihn verherrlicht, in euch ihr eine Gebetserhörung bekommt. Das ist fast wie bei der Geburt eines Kindes. Die Freude ist überströmlich, wenn das passiert, wenn der Herr in dieser Art und Weise sich verherrlicht. Johannes redet hier an diesem Punkt aus dem Grund, weil er ganz genau weiß und auch dafür warnt, und wir haben das studiert, er sagte in Kapitel 2, dass viele gegangen sind, die sind nicht geblieben. Und er bezeichnet sie dann als Antichristen, gegen Christus. Das ist diese Sünde. Er spricht, wenn ihr das mit mir noch mal kurz aufschlagt, Kapitel 2, ist das 2, ja? Meine Bibel ist so voll gemalt an dieser Stelle, dass ich gar nicht die Kapitel hier sehe. Kapitel 2 ab Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ich habe versucht, euch zu erklären, was bedeutet, von uns sind sie ausgegangen. Nicht einem Ort, nicht eine Gemeinde, nicht eine Kirche, sondern von dem ein für alle Mal durch die Apostel verkündigen Glauben, wer Jesus Christus ist. Sie haben den Christus verleugnet. Sie sind von der Lehre, dass Christus in diese Welt gekommen ist, dein und mein Fleisch angenommen hat und in diesem Fleisch deine und meine Sünde besiegt hat und erlöst hat. Sie haben diese Lehren verdreht und aufgegeben. Und Johannes sagt, für sie braucht ihr nicht bitten. Für sie gibt es keine Erlösung. Für sie gibt es keine Rettung. Sie sind keine Brüder. Sie sind keine Kinder Gottes. Versteht ihr? Von diesen redet er hier. Aber wenn er sagt, wenn ein Bruder, das heißt, der aber an Jesus glaubt, der sagt, er ist der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, aber sich in Sünden verstrickt und in Sünde fällt und auch so tief, dass er auf seine Eigenkraft da gar nicht mehr rauskrapseln kann, dann sagt Johannes, betet für sie. Betet für sie und er wird eingreifen, denn das ist der Wille. Darf ich euch ganz kurz zeigen, Vers 18, in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 18. Schaut mal, um das zu belegen, schreibt er, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Darum kommt dieser Satz. Das ist der Zusammenhang. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Johannes schreibt jetzt nicht, wir sündigen nicht. Das macht keinen Sinn, denn vorher hat er gesagt, wenn wir nicht sagen, dass wir nicht sündigen, lügen wir. Von welcher Sünde bekehrt ein Kind Gottes nicht? Er wird niemals Jesus Christus verleugnen. Er wird seinen Retter nicht verleugnen. Wisst ihr warum? Weil er ihn erkannt hat. Weil er ihn gesehen hat. Bedeutet, dass er nicht in Sünde verstrickt? Ja, doch, das geschieht. Aber er wird niemals sagen, ich will Jesus nicht. Er wird vielleicht aus seiner eigenen Kraft nicht zurückgehen können. Aber er wird Christus nicht verleugnen. Diese Sünde begeht ein Kind Gottes nicht. Und wisst ihr warum? Weil er bewahrt wird. Lest mit mir. Der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Satz zu verstehen. Der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Man kann es so verstehen, das heißt, er wird bewahrt von Gott. Eine herrliche Wahrheit ist wahr. Und man kann es auch so verstehen, der von Gott Geborene bewahrt ihn. Wen? Christus. Derjenige, der aus Gott geboren ist, der das Leben in sich hat, er wird Christus in seinem Herzen bewahren. Jesus spricht in Offenbarung seine Gemeinde immer so an, wer, und die haben mein Wort bewahrt, sie haben es bewahrt, sie haben seinen Namen bewahrt. Kinder Gottes erkennt man darin, dass sie Christus bewahren, nicht, dass sie nicht sündigen, nicht, dass sie in die Sünde fallen, sondern dass sie Christus, ihren Erlöser, bewahren. Und darum schreibt Johannes, und ich sage es nur so, damit wir das im nächsten Sonntag, wenn wir hier wieder ansetzen, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Bösen. Die Welt erkennt ihn nicht. Die Welt bewahrt ihn nicht. Aber Kinder Gottes schon, warum? Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser Wahrhaftige ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ein Kind Gottes bewahrt dieses ewige Leben, bewahrt Christus. Und nicht nur er bewahrt, er wird bewahrt, dass er ihn nicht verleugnet. Jesus Christus sorgt selbst dafür, dass seine Kinder nicht verloren gehen. Denn er wird rufen und seine Kinder werden seine Stimme hören und die werden kommen. Sie werden umkehren, sie werden Buße tun und sie werden sich von ihm in ihrem bösen Gewissen reinigen lassen, in dem Wissen, dass das Blut Jesu Christi sie reinigt. Das ist, was geschieht. Und unser Auftrag ist, nach unseren Geschwistern rechts und links Acht zu geben. Denn wir selbst sind nicht in der Lage und manchmal kommen wir da selbst nicht raus. Und ich denke oft darüber nach, dass ich keine Ahnung habe, wie oft der Herr mich in Gnade bewahrt, erhört, Segen schenkt und das zurückzuführen ist auf eine Menge der Gebete. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie oft Dinge in meinem Leben passieren und das Resultat ist von den Gebeten der Geschwister, die für mich um diese Dinge beten. Boah, was für eine herrliche Wahrheit ist das, dass man füreinander eintritt. Ich möchte euch heute nicht, ich habe mir vorgenommen zu lernen, wann ich Schluss machen soll. Spätestens jetzt ist Zeit. Wir werden nächsten Sonntag noch einmal zurückkehren. Wir werden nächsten Sonntag noch einmal diesen Test uns anschauen und dann diesen Brief abschließen. Und dann sage ich euch, was wir als nächstes miteinander durcharbeiten werden. Aber ich würde gerne noch einmal in diesen Text hineinschauen und noch mal über diese herrliche Wahrheit der Bewahrung nachdenken und im Zusammenhang mit dieser Sünde, die zum Tode nicht zum Tod führt und vor allem, was es bedeutet, den Wahrhaftigen zu erkennen. Die letzten Verse, die sind so voller Herrlichkeit und Wahrheit. Und dann bleibt noch ein Vers übrig. Kinder, hütet euch für den Götzen. Warum das? Was ist das für ein Schluss, gell? Das gucken wir uns noch an. Und dann denke ich und hoffe, dass in unserem Herzen wir diese Gewissheit haben, fest sind und Freude haben an unserem Herrn, Freude haben an der Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben und dass er es auch vermag, uns ans Ziel zu bringen. Er wird es tun. Er hat es versprochen. Er wird es tun. Er steht zu seinem Wort. Amen.